Danke, Jasmin. Danke auch für alles Beten. Gefühlt heute Morgen ein bisschen im Energiesparmodus. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Jede unnötige Bewegung wird vermieden und auch jeder Ausdruck, irgendwie Bekundung oder wie auch immer man das nennen soll, charismatische Auswüchse, sind heute Morgen einfach ein bisschen gedämpft. Ist auch okay, der Herr weiß um die Hitze. Ich habe deswegen auch jetzt nur 4 Seiten Predigt mitgebracht. Also wir sollten da, also eigentlich in einer Stunde sollten wir da durch sein. Nein, aber ich habe eine Frage für heute Morgen, die ich uns letztendlich stellen will die man auch sich bei der Hitze mal stellen kann. Wem oder was beuge ich mich? Die Lüge unserer Neuzeit ist, du kannst dein eigener Herr sein, und ist aber keine neue Lüge. Die Lüge ist schon uralt. Das ist letztendlich die originale Lüge, ihr könnt sein wie Gott und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und auch uns kommt immer wieder diese Frage entgegen, wem beugst du dich, wer ist dein Herr? Und die Sache ist die, dass wir nicht dafür geschaffen sind, unser eigener Herr zu sein. Und wenn wir denken, wir sind es, dann machen wir uns was vor. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir selber unser Herr sind. Und wenn du denkst, du bist dein eigener Herr, dann machst du dir tatsächlich etwas vor. Wir alle beugen uns vor irgendetwas oder vor irgendjemandem. Es geht gar nicht anders, so sind wir geschaffen. Ich will einen Text lesen. Matthäus 3, für die, die mitlesen wollen. Da kommt Jesus an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrt sich erstmal, blablub. Und dann tauft er ihn aber und der Himmel geht auf und der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf Jesus herab. Und dann freuen sich alle, kommt eine Stimme noch vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wunderbar. Dann wird Jesus direkt von dort in die Wüste geführt, und zwar von diesem Geist Gottes. Also nur mal so, Seitenaspekt, Wüstenzeiten sind manchmal auch von Gott so geführt. Ich lese Matthäus 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit aller ihrer Herrlichkeit und sagte, das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Die Frage, die ich uns heute stelle, ist, wem oder was beugst du dich? Wer darf dich leiten? Vor wem verbeugst du dich? Wir alle werden geleitet. Keiner von uns ist nur von sich aus unterwegs, ob bewusst oder unbewusst. Und so wie ich vorher gesagt habe, wenn du denkst, du bist dein eigener Herr, dann machst du dir was vor. Und ja, es wird dir die ganze Zeit suggeriert. Und die sozialen Medien sind zum Beispiel genau darauf zugeschnitten, dass du denkst, ja, ich bin hier in Kontrolle. Ich sage, wo die Sache lang geht. Aber letztendlich glauben wir einfach nur einer Lüge. Wir sind dafür nicht geschafft. Wir sind dafür nicht gemacht, um uns selber zu leiten. Wir werden geleitet, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Durch unsere Instinkte, durch unsere Ängste, die greifen unbewusst ein. Meistens unbewusst. Wir werden aber auch geleitet durch unsere Kultur, durch unsere Erziehung. Gewohnheiten, die über Jahre gefestigt haben. Dinge, die in unserer Vergangenheit passiert sind. Warum du auf gewisse Dinge so reagierst und andere reagiert anders, na, das hat eben mit deiner Geschichte zu tun. Das hat mit deiner Kultur zu tun. Das hat mit deiner Erziehung zu tun. All diese Dinge leiten uns, natürlich. Dann gibt es aber auch Wünsche, Sehnsüchte, Süchte. All die Dinge steuern natürlich unser Verhalten. Um an solchen Stellen dann einen anderen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, ich beuge mich mal nicht davor, brauchst du zuerst mal eine Befreiung. Du hast nicht die Freiheit, von dir aus zu entscheiden, dass du dich plötzlich nicht mehr dem Teufel beugst, um es mal gleich beim Wort zu nennen. Es braucht die Freiheit, die Jesus dir schenkt. Die Leute fragen immer, habe ich einen freien Willen oder einen unfreien Willen? Jahrhundertelanger Streit, freier Wille, unfreier Wille. Ich glaube, dass beides stimmt. Aber letztendlich braucht es einen befreiten Willen. Und der, der da am Kreuz für uns stirbt, der befreit uns, damit wir überhaupt eine Entscheidung treffen können. Für ihn und gegen den Widersacher. Es braucht zuerst mal eine Befreiung und dann braucht es eine bewusste Entscheidung. Wenn es irgendwo ein Feuer gibt, ist die normale Reaktion, wegzulaufen. Klar, wir laufen weg von der Gefahr. Ein Feuerwehrmann hat sich entschieden, ich laufe hin, ich renne hinein. Wir alle kennen vielleicht noch die Bilder vom 11. September. Alle rennen raus aus diesen Gebäuden, die Feuerwehr rennt hinein. Und das wussten sie nicht, aber tatsächlich, sie rennen mitten hinein in den Tod. Das braucht eine bewusste Entscheidung. Das ist nicht unser Normales. Wenn wir uns normal leiten lassen von dem, was wir gewohnt sind, dann würden wir natürlich wegrennen. Und hier rennt jemand mitten hinein. Gewohnheiten, die sich über Jahre irgendwie eingeschlichen haben, es braucht eine Entscheidung, sonst wird da nichts anders passieren. Von der Sucht loszukommen und so weiter. Und deswegen ist nicht die Frage, bin ich frei oder unfrei, sondern die Frage ist letztendlich, von wem oder was lasse ich mich leiten, vor wem oder was beuge ich mich. Und Jesus entscheidet sich in dieser Geschichte, die wir da gelesen haben, wo er versucht wird vom Teufel ganz bewusst sich von Gott und seinem Wort leiten zu lassen. Und zwar in verschiedenen Bereichen, die auch uns ganz, ganz nah sind. Brot, Sicherheit und Gesundheit, Macht, Reichtum und Einfluss, Besitz. Der Feind versucht ihn zuerst beim Allernötigsten, beim Essen. Jesus hat 40 Tage lang nichts gefastet. Dann kann man schon mal fragen, okay, der Geist Gottes hat ihn in die Wüste geführt und er weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Wie lange soll ich noch weiter fasten? Wie lange habe ich nichts zu essen? Wie lange muss ich noch weiter hungern? Und dann kommt der Feind und sagt, hey, du könntest doch. Zeig mal deine Macht. Zeig mal, was du kannst. Du kannst es doch. Aber Jesus hat sich vorher entschieden, wer ihn leiten sollte. Nicht sein Hunger. Und wir sehen ein ganz, ganz großes Vertrauen darauf, selbst in der Situation, wo der Hunger groß ist, dass er sagt, Gott wird mich versorgen. Ich brauche jetzt nicht selber für mich zu sorgen, obwohl ich das natürlich könnte. Aber ich brauche mich nicht selber versorgen. Ich vertraue, dass er mich versorgt. Ich beuge mich vor ihm allein. Zweitens die Sicherheit. Er sagt, wirf dich hinunter und seine Engel werden dich beschützen. Wir sind vor allem gesteuert von Sicherheit und Lebenserhaltung. So sind wir drauf. Wir wollen gern Sicherheit. Wir wollen gern unser Leben erhalten und gestalten und machen. Die Frage ist, vertraust du Gott auch in Schwierigkeiten und Krankheit? Auch da, wo die Lebensgestaltung schwierig wird. Jesus hat komplett auf Gott vertraut und er braucht es nicht herauszufordern. Er braucht sich auch gar nicht beweisen. Er braucht keinen logischen Beweis, sondern sein Vertrauen auf ihn reicht aus. Und er sagt, ich beuge mich vor ihm allein. Ich brauche das auch nicht herauszufordern. Ich brauche keinen Beweis für seine Treue. Klar würden die Engel klar würden sie das machen, aber ich will ihn nicht herausfordern, ich will ihn nicht versuchen, ich brauche keinen logischen Beweis, keinen sichtbaren, präsentierten Beweis. Ich bleibe beim Wort Gottes, ich vertraue auf ihn allein, auch ohne sichtbaren Beweis, auch wenn es um meine Sicherheit, um meine Gesundheit, um mein Wohlergehen geht. Und dann vielleicht die größte Herausforderung, Macht, Reichtum, Geld, Einfluss, Besitz. Wir müssen verstehen, zu was der Feind hier Jesus überhaupt herausfordert. Letztendlich sagt er ihm, hey, die ganze Sache mit dem, du stirbst für alle und du musst leiden und alles, das kannst du dir alles sparen. Ich gebe dir die ganze Welt. Du brauchst sie dir nicht am Kreuz erkämpfen. Du kannst es alles lassen. Du brauchst alle, die ganzen Sachen, die da vor dir sind, den ganzen Leid und alles drum und dran, der Verrat, kannst du dir alles sparen. Ich gebe dir die ganze Welt. Beug dich nur vor mir und bete mich an. Und auch hier, Jesus weiß, dass ein Weg vor ihm liegt, der nicht einfach sein wird, der ihn alles kosten wird, sein eigenes Leben kosten wird. Und trotzdem bleibt er dabei und sagt, ich ordne mich allein Gott und ich beuge mich allein vor ihm. Ich vertraue, dass das der beste Weg ist. Auch wenn es in der Situation einfacher gewesen wäre, zu sagen, okay, auf das Angebot gebe ich ein. Wir hatten früher keine Wahl, von wem wir uns leiten lassen. Wir haben einen befreiten Willen, der am Kreuz befreit wurde. Aber nun haben wir die Möglichkeit zu entscheiden. Paulus sagt es so in Galater 4. Er sagt, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du jetzt kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Ich will den Satz mal so stehen lassen. Früher habt ihr Göttern gedient, die in Wahrheit gar keine Götter sind. Und ihr wart deren Sklave. Ich weiß, es ist heiß. Ich weiß, die Gedanken sind nicht so schnell, auch bei mir nicht. Aber wo sitzen eigentlich deine Götter, die du anbetest, vor denen du dich niederwirfst? Was sind denn deine Götter? Wenn du dir wirklich ehrlich bist, was bestimmt dein Alltag? Was betest du an? Vor wem oder was wirfst du dich nieder? Natürlich gibt es Sachen, die wir alle tun müssen, ist klar. Natürlich muss ich rechtzeitig zur Arbeit kommen und ich muss mich um meine Familie kümmern, wenn ich die habe. Ich muss mich um Haus und Hof. Ja, das ist schon alles klar. Es gibt Dinge, die wir tun und die auch von uns gefordert werden. Aber was sind deine Götter? Was ist dein Motivationsgrund? Was bringt dich dazu, dein Leben so zu leben, wie du es lebst? Wirfst du dich da vor Götzen hin, die eigentlich gar keine Götter sind? Was leitet dich? Leitet dich vielleicht der Gedanke, ich will ja nicht auffallen, immer schön alles das machen, was um mich herum die anderen auch machen? Dann wird nicht schlecht über mich geredet und ich bin einfach ein guter Teil dieser Gesellschaft. Ist das dein Gott? Ist dein Gott deine finanzielle Absicherung? Ich muss einfach so viel arbeiten und es alles so absichern, dass es mir gut geht und dass es meiner Familie gut geht. Nichts Schlechtes dabei. Aber ist es dein Gott? Ist es die Anerkennung, die du von anderen brauchst? Weil du vielleicht in einem Haus aufgewachsen bist, in einer Familie aufgewachsen bist, wo du nicht viel Anerkennung bekommen hast. Wo du immer danach gebettelt hast und hast einfach nicht die Aufmerksamkeit und die Annahme bekommen, die du dir eigentlich gewünscht hättest. Und jetzt ist dein ganzes Leben davon geprägt, dass du immer wieder Annahme von anderen brauchst. Und dass du sogar manipulativ wirst, einfach um diese Annahme zu bekommen. Annahme von anderen Menschen zu bekommen, ist nichts Schlechtes, was Gutes. Sogar was Gott uns schenkt, hinein in die Gemeinschaft. Aber ist das dein Gott? Leite dich das in der Art und Weise, wie du unterwegs bist. Was ist dein Gott? Andrea.
Das kommt ja auch drauf an, wie man geboren wurde.
Genau, das kommt tatsächlich sehr drauf an, wie man geboren wurde. Vor allem, wo man geboren wurde und in welche Familie man geboren wurde. Ja. Ja. Was ist dein Gott? Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar nicht Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es dann da möglich, dass er wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Paulus regt sich mega über die Galater auf. Der ganze Brief ist eigentlich eine gut dosierte Wutrede des Paulus. Weil er sagt, Leute, ihr habt doch die Freiheit erkannt. Ihr habt sie ergriffen in Christus. Er hat euren Willen befreit, ihr habt euch diesem Willen untergeordnet und ihr habt das Leben in sich. Ihr habt Christus, die Rettung, ergriffen und in seiner Gnade gelebt. Und plötzlich kehrt er wieder zu alten Göttern zurück. Plötzlich kehrt er wieder zu alten Dingen zurück und denkt, dass diese Götter euch irgendwie Leben geben könnten. Sie sind damals zum Gesetz zurückgegangen. Das war ihr Gott. Was ist dein Gott? Und jetzt haben wir uns nicht manchmal selber dabei, dass wir, obwohl wir wissen, dass wir frei sind in Christus, obwohl wir wissen, dass er unser Herr ist, obwohl wir wissen, dass er unser Auftraggeber ist, uns dann doch wieder lieber anderen Dingen beugen, weil es bequemer ist, weil es schneller ist, weil es sich sicherer erscheint. Und letztendlich vertrauen wir Dingen, die uns aber letztlich nicht richtig leiten werden. Die Sache ist ja die, also ich stelle das mal so einfach in den Raum. Die Sache ist ja die, wenn die Sachen mit Gott gut laufen, wenn das mit Jesus so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist es einfach, uns vor Gott zu beugen. Also, wenn ich mir überlege, okay, jetzt folge ich dir nach, Gott, und das christliche Leben sollte ungefähr so aussehen, dass ich eine tolle Gemeinschaft habe, eine tolle Gemeinde habe, dass du mich versorgst, dass ich keine Sorgen habe, dass wenn ich mal krank bin, dass du mich heilst und was alles. Und wenn es alles so läuft, wenn alles gut läuft, dann beuge ich mich natürlich vor dir. Aber was ist denn in den Situationen, wo es mal nicht läuft, wenn es nicht zusammenpasst? Wenn die Realität nicht zu dem passt, was ich mir vorgestellt habe, oder sogar die Realität noch nicht zu dem passt, was Gott verheißen hat, beuge ich mich dann auch noch vor ihm oder entferne ich mich langsam und beuge mich dann doch wieder in anderen Sachen, weil ich merke, ja, es ist doch nicht die Sicherheit, die ich mir gewünscht habe, es ist doch nicht das, wie ich gedacht habe, und wir fangen an, wieder anderen Dingen nachzujagen. Hiobs Frau sagt zu ihm: Wie lange willst du noch an diesem Gott festhalten? Hiob hatte alles, gute Familie, hat sich immer gut benommen, der war bekannt in der ganzen Region. Alle wussten, das ist ein guter, aufrichtiger Mann. Gott hat ihm viel Reichtum geschenkt, Gott hat ihm viel Besitz geschenkt und hat ihn gesegnet. Und dann fällt das alles weg. Seine Gesundheit, sein Reichtum, seine Kinder, sein Besitz, alles fällt weg. Er sitzt im Dreck, er schabt sich mit Tonscherben die Haut auf, weil sie so sehr juckt, weil er nicht mehr klarkommt. Er sitzt komplett am Ende. Und seine Frau sagt zu ihm: Wie lange willst du da noch dran festhalten? Wir haben ein paar Leute auch bei uns in der Gemeinde, die sind gerade richtig krank. Und medizinisch gesehen kann man wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Wir haben Leute, die gehen durch tiefe Krisen durch, psychische Krisen. Wir haben Leute, die gehen durch Familienkrisen durch, Ehekrisen. Und wir reden die ganze Zeit von einem Gott, der Gutes für uns will, der uns segnen will. Und da kann man schon mal die Frage stellen: Wie lange willst du eigentlich noch daran festhalten? Das ist doch Quatsch. Du hast dein ganzes Leben auf diesen Gott gebaut, aber jetzt, wo du ihn wirklich brauchst, dann lässt du dich im Stich, er lässt dich im Dreck liegen und du schabst dich mit irgendwelchen Tonscherben. Wie lange willst du denn da noch festhalten? Wie lange willst du dich weiter ihm beugen? Wie lange willst du weiter ihm nachgehen, sich von ihm leiten lassen? Verfluch deinen Gott und dreh dich um und stirb. Es hat nichts gebracht. Es war nicht echt. Es war nicht real. So ist Hiobs Frau drauf. Wir kennen die Geschichte und wir wissen, dass Hiob bis zum Ende festhält. Aber nicht, weil ihm die Logik das vorgibt. Und das ist ganz wichtig. Hiob hält fest und beugt sich vor nichts anderem, außer vor seinem Gott. Nicht, weil ihm die Logik das vorgibt. Die Logik wäre zu sagen: Ich habe diesem Gott vertraut, er hat mich verlassen, jetzt bin ich hier, jetzt zahle ich ihm ab, ich fluche ihn und das war's, ich versuche was anderes. Das wäre die Logik. Hiob hält an Gott fest, nicht wegen der Logik. Da passiert was anderes. Und das ist so ein Punkt, wo unsere Verstandsentscheidung, ihm nachzufolgen, unsere Verstandsentscheidung zu sagen, ja, komme, was wolle, ich folge dir nach, plötzlich in eine Glaubensentscheidung kippt. Wenn alles gut läuft, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wenn die tollen Gefühle beim Lobpreis kommen, wenn ich bete und ich sehe, dass was passiert, wenn Gott so agiert, wie ich mir das vorstelle, dann ist meine Entscheidung für ihn tatsächlich eine logische Entscheidung. Wäre doch bescheuert, was anderes zu machen, als Jesus nachzufolgen. Aber was, wenn es mal anders passiert? Dann ist es tatsächlich keine logische Entscheidung, ihm weiter nachzufolgen, sondern es ist eine Glaubensentscheidung. Ich glaube, dass du mich gut führen wirst. Ich glaube, dass du mein Leben in deiner Hand hast. Ich glaube, dass du es gut machen wirst. Und deshalb beuge ich mich vor dir. Nicht, weil ich es alles schon sehe, sondern weil ich es glaube. Psalm 73 ist auch einer in so einer Situation, wo er es nicht mehr sehen kann. Ein Psalm Asafs steht da. Und er fängt an mit dem, was er gelernt hat und mit dem, was er nochmal bekräftigen und bestärken will. Gewiss, ganz sicher, da gibt es überhaupt keine Zweifel, so fängt er an. Gewiss, ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Das hat er sich nicht ausgedacht, sondern das hat Gott selber verheißen. Er sagt: Hey, wenn ihr euch vor mir beugt, wenn ihr das Richtige tut, wenn ihr meine Gesetze haltet und so weiter, wenn ihr all das macht, dann werde ich euch segnen. Dann wird es euch gut gehen. dann wird sich meine Güte über euch zeigen und ihr werdet an Milch und Honig und alles, was er da verheißen hat. Das hat sich der Asaf nicht ausgedacht, das ist keine falsche Theologie, das ist nicht irgendeine Hoffnung, die irgendwie auf Gott projiziert hat, sondern Gottes Wort selbst hat das gesagt. Und Asaf hält es nochmal fest und sagt, Leute, ich habe mir das nicht ausgedacht, ganz sicher ist es so, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Das ist unsere Realität. Aber dann ergibt sich es plötzlich ganz anders. Ich wäre fast gestrauchelt. Ich wäre fast gestrauchelt und nur noch wenig fehlte und meine Füße wären ausgeglitten. Ich wäre fast ausgerutscht. Warum? Er kommt hier in Straucheln, sein ganzes Verständnis wankt. Und er sagt, fast wäre ich hingefallen, weil ich habe es nicht mehr zusammengekriegt. Warum? Denn ich beneidete die Überheblichen, die Gottlosen. Und es machte mir zu schaffen, wie es diesen Gottlosen ging, wie gut es ihnen ging. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen. Wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlicher Sorge werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie in einer Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus fetten Gesichtern, weil sie so viel zu essen haben. Aus ihrer Herzen quellen böse Pläne hervor und so weiter. Sie verhöhnen und sie unterdrücken andere durch ihre Bosheit. Sie reißen stolz her, sie reißen ihr Maul auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Er schaut sich die Gottlosen an, die Gott lästern, die machen, was sie wollen, die überhaupt nicht irgendwie sich vor diesem Gott beugen, sondern die letztendlich einfach ihrer eigenen Lust und ihrer eigenen Bosheit sich beugen und dem nachfolgen. Und ihnen geht es so gut. Und er kriegt es nicht zusammen. Sie sagt, ja, sie verachten Gott, sie haben keine Sorgen und sie häufen auch noch Reichtum an. Und dann sagt er, vielleicht habe ich ganz im Vers 13, vielleicht habe ich ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Vielleicht habe ich ganz umsonst mich diesem Gott gebeugt und die Realität sieht aber anders aus. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann lässt er mich im Stich. Wenn ich ihn wirklich brauche, dann lässt er mich im Stich. Wenn ich doch alles getan habe, ich habe jedes Gebet gebetet, das ich konnte. Bin in jeden Gottesdienst gegangen. Ich habe treu meinen Zehnten gegeben. Ich habe das Beste für meine Familie versucht. Ich habe mich weitergebildet. Ich habe alles gemacht, was nur irgendwie ging. Ich habe doch alles Richtige gemacht. Und jetzt, wo es drauf ankommt, jetzt lässt er mich im Stich. Ach, habe ich vielleicht mein Herz ganz umsonst und meine Hände ganz umsonst frei von der Schuld gehalten? Werde ich doch jeden Tag von morgens bis abends vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Und so dachte ich nach, Vers 16, so dachte ich nach, um das alles zu begreifen, aber es war zu schwer für mich. Versteht ihr, er versucht es logisch zu greifen. Er versucht es irgendwie zusammenzubringen. Ich habe doch alles getan. Ich habe mich eins zu eins ans Wort Gottes gehalten. Ich habe einfach nur auf seine Verheißungen vertraut. Und es ist nicht passiert. Und er versucht es logisch zu greifen. Er versucht es irgendwie zu durchdenken. Und er sagt, ich schaff's einfach nicht. Es ist zu schwer für mich. Ich schaff's nicht. Ich gehe daran kaputt, an dieser Warum-Frage. Ich gehe daran kaputt, immer zu fragen, müsste ich noch mehr machen und irgendwie funktioniert es nicht. Müsste ich noch mal anders beten? Müsste ich noch mal mehr fasten? Müsste ich noch mal mehr Sünde bekennen? Und wir versuchen das logisch irgendwie zu greifen und wir gehen an dieser Warum-Frage kaputt. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Ich kenne das. Wenn die Warum-Frage einfach keinen Sinn ergibt. Wenn es logisch nicht mehr zu greifen ist. So lange, Vers 17, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Er ringt mit dieser Warum-Frage so lange, bis er in Gottes Heiligtum geht, in Gottes Gegenwart kommt. Und da passiert was. Das Gleiche, was bei Hiob passiert, das Gleiche, was bei Abraham passiert, in der Begegnung, im Allerheiligsten, in seiner Gegenwart, passiert etwas. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Gott gibt ihm eine Ewigkeitsperspektive. Gott heilt ihn nicht von seiner Krankheit, Gott heilt ihn nicht von seinem Unglück, sondern Gott schenkt ihm, dass die Augen seines Herzens aufgehen und er was Größeres entdeckt. Er sieht die Ewigkeitsperspektive, er hat ein Erlebnis in der Gegenwart Gottes. Und plötzlich ist alles anders. aber nicht seine Situation. Auch die Situation von Hiob war nicht anders, als bei ihm dieser Moment kam, wo er sagt, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt haben meine Augen deine Rettung gesehen. Die Situation von Hiob war noch nicht verändert. Auch hier, die Situation, die Bösen haben immer noch den Reichtum, denen geht es immer noch gut, die sind nicht plötzlich über Nacht dünn geworden und trauern, nein, die machen weiter wie bisher. Und er hat die Krankheit und das, was ihn da als Unglück verfolgt, immer noch hier in dieser Situation im Tempel, aber er hatte ein Erlebnis in der Gegenwart Gottes und es hat alles verändert. Die Logik macht immer noch keinen Sinn. Logisch ist es immer noch nicht zu greifen. Aber es hat sich was verändert, was über der Logik steht. In der Gegenwart Gottes wurde sein Geist berührt. Und ihm wurde was gezeigt im Herzen. Und dann kann er aufhören, diesem Psalm, Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Logisch macht es keinen Sinn. Mein Körper zerfällt, obwohl Gott verheißen hat, dass er mich segnen wird, dass er mich erhalten wird. Meine Kräfte schwinden und ich werde wahrscheinlich dahin gehen. Und so gib doch Gott meiner Seele Halt. Wem oder was beugst du dich? Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Da ist die Ewigkeitsperspektive. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, jetzt kommt nochmal dieses ganz sicher. Wer sich von dir lossagt, der wird umkommen, das ist sicher. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Gegenwart beglückend. Da ist sein Schlüssel. Für mich war Gottes Gegenwart beglückend. Mein Herz, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Ich beuge mich vor dir ganz neu. Aber nicht, weil das Gesetz es sagt, sondern weil mein Herz von dir beglückt wurde. Vor wem oder was beugst du dich? Gerade dann, wenn die Logik nicht mehr hinterherkommt. Gerade dann, wenn deine Wünsche, die du von Gott hast, das, was du dir eigentlich vorgestellt hast, irgendwie am Zerrinnen ist und am Zerbrechen ist. Und dann gibt es Situationen, wo der Fuß auch mal straucheln kann, wo man sagen kann, ich fasse es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das war anders gedacht. Ich hatte das sogar anders irgendwie von Gott prophetisch empfangen. Und ich sinne darüber nach, Tag und Nacht. Und es ist zu hoch für mich. Ich kann es nicht greifen. Bis ich in sein Heiligtum komme, bis ich in seine Gegenwart, bis Gott mir plötzlich begegnet. Und dann beuge ich mich neu vor ihm. Nicht, weil es plötzlich alle Sinn ergibt, sondern weil er mein Herz berührt hat und mir was anderes, was Höheres gegeben hat als die Logik. Auch wenn ich nichts von Gott verstehe, auch wenn ich in der Situation bin, wo er einfach sagt, ich weiß es nicht. Und ihr Lieben, es gibt viele Situationen, auch in der Seelsorge, wo ich mit Menschen unterwegs bin und einfach sagen muss, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht noch besser beten. Ich versuche, wir geben alles. Ich weiß es aber nicht, warum. Ich weiß es einfach nicht. Und von der Logik her müsste man sagen, das macht alles keinen Sinn. Die Frage ist aber, was ist denn die Alternative? Beuge ich mich dann meiner Erfahrung? Dann können wir vielleicht auch Erfahrungstheologie betreiben. Beuge ich mich meiner Enttäuschung? Beuge ich mich meiner Verbitterung? Was ist denn die Alternative? Beuge ich mich doch einfach der Lust? Mache ich nur noch das, worauf ich Bock habe? Was ist denn die Alternative? Ich glaube, egal wo wir hingehen und egal was wir durchgehen, es gibt keine bessere Alternative, also außer immer wieder zu Gott zu kommen. Wem willst du denn folgen? Dir selbst? Der Welt? Dem Feind? Auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch wenn ich in Situationen komme, wo vielleicht der Weg von mir einfacher wäre, aber Gott mich einen anderen Weg nimmt, so wie Jesus. Auch wenn ich in Situationen bin, wo ich schon mega Hunger habe, wo ich Sehnsucht danach habe, dass das jetzt endlich die Situation sich ändert. Ich beuge mich weiter vor ihm, vor nichts anderem. Und in der Begegnung mit ihm, verändert sich mein Herz. Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in eurer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt, euch vor dem Richtigen zu beugen. Wir haben einen befreiten Willen. Wir sind frei gemacht durch Jesus am Kreuz. Rennt nicht den alten Göttern nach. Auch in der Enttäuschung. Auch im Unverständnis. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesagt. Aber manchmal ist einfach wichtig, diese Ewigkeitsperspektive auch nochmal reinzuholen. Gerade in einer Welt, die so diesseitig ist. Die so auf das Wohlgefühl des Jetzt irgendwie fokussiert ist. Die sich gar nicht darum kümmert, was morgen übermorgen oder in 20 oder in 100 Jahren ist. Gott verheißt uns und verspricht uns, am Ende ist alles gut. Das Ende geht gut aus. Und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Und ich weiß, dass es Situationen gibt, wo wir dieses Gute erst in der Ewigkeit erleben werden. Und da bete ich einfach, dass Gott uns seine Perspektive schenkt. Dass Gott uns begegnet in dem Moment, wo wir merken, jetzt macht die Logik keinen Sinn mehr. Jetzt will die Enttäuschung übermannen. Jetzt will die Auswegslosigkeit irgendwie mich niederdrücken. Jetzt kommt der Feind und versucht mich. Und dann die Frage, vor wem beugst du dich? Ich glaube, es gibt keine Alternative, die irgendwie nur ansatzweise ein Ersatz dafür sein könnte, sich vor dem Herrn aller Herren zu beugen, auch im Unverständnis. Und wisst ihr was? Letzter Satz. Das Privileg, das wir hier auf Erden haben, ihn anzubeten, auch im Unverständnis. Ihn anzubeten, auch in der Enttäuschung. Ihn anzubeten, auch im Verlust. Dieses Privileg haben wir nur hier auf Erden. Weil wir hier im Glauben anbeten und nicht im Schauen. Im Himmel wird es mal anders, da werden wir sehen. Der wird uns alleine auf die Knie treiben, fröhlich und freudig, weil wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Da wird es keine Fragen mehr geben. Aber hier haben wir das Privileg, dass uns die Anbetung auch was kosten darf. Dass uns dieses Beugen vor ihm etwas kosten darf. Und ich will dich einladen, egal wo du bist, beug dich neu vor ihm und vor keinem sonst. Beug dich nicht deiner Enttäuschung, beug dich nicht deiner Bitterkeit. Ihm allein. Jesus, ich danke dir, dass deine Verheißungen wahr sind. Ich danke dir, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Dass ich 100% mich daran halten darf und wissen darf, ich bin in guten Händen bei dir. Aber Jesus, du siehst auch die Situationen, die Familien, die Einzelschicksale, wo wir einfach sagen, hä? Da müsstest du doch kommen mit deiner heilenden Kraft, da müsstest du doch kommen mit deiner Wiederherstellung. Da müsstest du doch durchbrechen und wieder Klarheit bringen. Da müsstest du doch deine Gnade ganz neu fließen. Und wir bringen es logisch nicht zusammen. Und wir stehen in der Gefahr von Enttäuschung, von Verzweiflung, ja vielleicht sogar von Bitterkeit übermannt zu werden. Und ich will heute Morgen nochmal ganz bewusst sagen, Herr, egal was, ich werde mich vor nichts oder niemandem beugen, außer vor dir allein. Und das bete ich jetzt auch für jeden Einzelnen hier, dass du uns ganz neu begegnest, auch gerade in der Ungewissheit, gerade da, wo wir es nicht verstehen, da, wo die Logik am Ende ist und dass du uns mit einem Frieden berührst, der höher ist als alle Vernunft. Dieser Frieden, der trägt und der Fröhlichkeit gibt, selbst im Unverständnis, der Frieden, der trägt und Fröhlichkeit gibt, selbst mitten im Leid, im finsteren Tal, fürchte ich doch kein Unglück. Warum? Weil deine Gegenwart mit mir ist. Wenn du heute Morgen da bist und du weißt, okay, es gibt so eine Situation, es gibt so eine Sache und ich beuge mich da davor, dann will ich dich einladen, diese Sache abzusagen. Paulus sagt, wieso rennt ihr den falschen Götzen nach? Die haben euch nicht weit gebracht, die werden euch auch nicht weiterbringen. Jesus hat dich befreit. Lass uns allein vor ihm beugen und ihm die Ehre geben.